Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung mit Ralf Jannik aus Wien und
Moritz Moser aus Fecke.
Und in diesem Podcast geht es ja allgemein um politische Fragen und im Speziellen gerne mal um Fragen, die in der ein oder anderen Art und Weise oder auf die ein oder andere Art und Weise unsere Verfassung berühren. Und das heutige Thema ist eins, wo der Moser ausnahmsweise nicht nur mehr reden wird, sondern auch mehr reden soll und mehr reden darf, nämlich die direkte Demokratie. Und der Anlassfall kommt aus seinem Heimatbundesland Vorarlberg. Und ich frage dich jetzt einfach mal als Einführung, was ist da passiert rund um Rauch und eine Art Volksabstimmung, Volksbefragung?
Ja, da liegt der Kern des Pudels begraben, wenn man sagen würde. Es war eine Volksabstimmung, oder besser gesagt zuerst ein Volksbegehren und dann eine Volksabstimmung. Es ist nämlich so, dass die von dir genannte...
Sag mal, worum es überhaupt ging. Was wurde denn da abgefragt bzw. abgestimmt?
Die von dir genannte Fruchtsaftfirma wollte ihr Produktionsgelände erweitern, und zwar in einen, also wenn ich mich richtig erinnere, in einen Grünraum, also in ein Naturschutzgebiet nicht, aber in einen zumindest auf irgendeine Art und Weise als Grünraum gehaltenen Raum. Und dann ist ein Volksbegehren gestartet worden, also nicht ein Volksbegehren, sondern ein Volksbegehren. Ein Volksbegehren dagegen gestartet worden. Das hat eine gewisse Unterstützung erfahren. Und nach der damaligen Rechtslage im Vorarlberger Gemeindegesetz beziehungsweise im Landesvolksabstimmungsgesetz musste dann eine Volksabstimmung darüber stattfinden, und die ist derart ausgegangen, dass diese Betriebserweiterung keine Zustimmung des Gemeindevolkes von Ludesch erfahren hat und der Gemeinderat in diesem Sinne eine Entscheidung gegen diese Umwidmung hätte treffen müssen. Und jetzt haben sich dann 15 Menschen in Ludesch gefunden, die für die Betriebserweiterung waren, und sind zum Verfassungsgerichtshof gegangen. Und
wie viele gibt es denn dort überhaupt in Summe?
Wie viele dort in Summe leben, das hast du mir überfragt, aber es sind sehr wenige. Der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich auch damit.
Jedenfalls mehr als 15 anscheinend.
Ja, dass dort sehr wenige Menschen leben und deshalb auch 15 auf jeden Fall eine Antragslegitimation haben.
Es ist 2500.
2000 irgendwas, ja genau.
2500 Bludescher. Okay, wieder was gelernt.
Nein, du hast das Falsche. Du hast Bludesch gesucht, nicht Ludesch. Das ist im Vorarlberger ein bisschen schwierig. Wir haben auch Bings und Banks. Das sind zwar keine eigenständigen Gemeinden, aber doch zumindest Ortschaften. Also Ludesch hat etwa 3600 Einwohner. Wikipedia sagt 3200, Ludesch selber sagt 3600. Das ist ein bisschen wie mit den Corona-Zahlen,
je nachdem, wenn man fragt.
Da kommt was anderes raus. Auf jeden Fall, ja, Ludesch existiert und es wohnen Menschen dort und es gibt dort direkte Demokratie, beziehungsweise jetzt nicht mehr, denn der Verfassungsgerichtshof hat diese Anfechtung dieser Volksabstimmung zum Anlass genommen, aufgrund von verfassungsrechtlichen Bedenken, die im Verfahren gekommen sind, eine amtswegige Prüfung der Vorarlberger Landesverfassung, des Volksabstimmungsgesetzes und des Gemeindegesetzes durchzuführen, und ist dann im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass er am wenigsten Schaden anrichtet, wenn er eine Wortfolge im Gemeindegesetz aufhebt. Und da sind wir jetzt beim Kern des Problems. Es gibt nämlich, wie vielleicht unsere Zuhörer auch wissen, die Bundesverfassung hat gewisse Grundprinzipien, und da kennt man das Republikanische oder das Rechtsstaatliche, das Liberale, das Gewaltentrennende, das Föderale, habe ich das Republikanische gesagt, und das demokratische Grundprinzip.
Aber was kann denn demokratischer sein als eine Volksbefragung?
Ja, das könnte man sich eigentlich fragen, der Verfassungsgerichtshof hat dieses demokratische Grundprinzip in einem früheren Erkenntnis schon präzisiert, und er nennt es dort nicht nur ein demokratisches, sondern ein repräsentativ-demokratisches Grundprinzip. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich schon einmal eine Bestimmung in der Vorarlberger Landesverfassung aufgehoben, die nämlich auch so verpflichtende Volksabstimmungen vorgeschrieben hätte. Und diese Bestimmungen hat er gekippt mit dem Verweis eben darauf, dass es ein repräsentativ-demokratisches Grundprinzip gibt, nachdem die Bevölkerung nicht einfach den Landtag, also ein Parlament, zu einer Beschlussfassung gegen den eigenen Willen nötigen kann. Und mit einer ähnlichen Argumentation ist er jetzt in diesem Fall auch vorgegangen, Wobei es ganz interessant ist, er hat eigentlich nicht wirklich ausgeführt, ob er diese Bestimmungen des Gemeindegesetzes nur für, unter Anführungszeichen, einfach bundesverfassungswidrig hält oder ob er sie auch für baugesetzwidrig hält, also ob sie auch gegen das Grundprinzip verstoßen. Da hat er sich ein bisschen Spielraum offen gelassen. Was er aber relativ deutlich angedeutet hat, ist, dass er andere Bestimmungen im Gemeindegesetz, die aus anderen Gründen verpflichtende Volksabstimmungen vorschreiben, ebenso für verfassungswidrig hält. Er schreibt aber, dass er die jetzt derzeit nicht prüfen kann, aber indem er da direkt darauf hinweist, dass er das nicht prüfen kann, ob das jetzt für andere auch gilt, zeigt er schon recht deutlich, dass er sie für verfassungswidrig hält. Und es ist die Frage, ob der Landesgesetzgeber das dann reparieren wird. Derzeit gibt es ja Bestrebungen aus Vorarlberg, eine Änderung der Bundesverfassung zu erreichen, damit man eben solche Volksabstimmungen, die den Gemeinderat oder im Vorarlberg heißt das Gemeindevertretung binden können, auch in Zukunft wieder zulässig sind.
Aber um das ganz kurz ein bisschen knackiger zu machen, ja, da muss ich jetzt intervenieren, weil wir da jetzt wirklich schon bei sehr detaillierten Fragen sind. Heißt das, und das ist wirklich nur ein Versuch, auf den Kern reduziert, dass Österreich davon ausgeht, dass wir Demokratie so verstehen, dass sie immer mittelbar ausgeübt wird und wenn das direkt demokratische Element zu stark wird, dann gefällt das dem Verfassungsgerichtshof nicht so gut?
Genau. Also der Verfassungsgerichtshof sieht in der Bundesverfassung ein auf allen Ebenen durchgestaltetes, repräsentativ-demokratisches System verwirklicht. Das bedeutet, dass das Bundesvolk oder das Landesvolk oder das Gemeindevolk, das heißt die wahlberechtigten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in dieser Gemeinde beziehungsweise mit Staatsbürgerschaft auf Bundesebene, die bilden einen Wahlkörper, der wählt einen allgemeinen Vertretungskörper, das ist eben auf Gemeindeebene der Gemeinderat oder in Vorarlberg eben die Gemeindevertretung, auf Landesebene der Landtag und auf Bundesebene der Nationalrat. Und diese allgemeinen Vertretungskörper beschließen Gesetze oder auf Gemeindeebene Verordnungen oder andere Beschlüsse, aber es hat eben keinen Gesetzescharakter auf Gemeindeebene. Und wenn sie möchten, können diese allgemeinen Vertretungskörper auch Volksbefragungen oder Volksabstimmungen durchführen lassen, die dann auch bindend sein können, aber die müssen ihren Ursprung in der Willensbildung dieses gewählten Vertretungskörpers haben. Sprich, der Nationalrat kommt zusammen und sagt, ja, wir hätten gerne die Meinung des Volkes, wir schicken eine Volksabstimmung zum EU-Beitritt oder zu Zwentendorf auf dem Weg, dann stimmt das Volk ab und der Nationalrat muss sich dann auch an das Ergebnis der Volksabstimmung halten, aber er hat diese Volksabstimmung selbst veranlasst. Und das ist quasi etwas, was der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2000 war das, glaube ich, auf Landesebene durchgesetzt hat, weil eben Vorarlberg vorgesehen hat, dass es auch bei Landesgesetzen Volksbegehren geben kann, die dann gegen den Willen des Landtags zu einem bestimmten Ergebnis führen können, das dann, also über eine Volksabstimmung dann in weiterer Folge, das dann für den Landtag bindend ist. Und er hat gesagt, das geht nicht, dass man den Vertretungskörper da so bindet. Und jetzt hat er eben gesagt, das gilt auch auf Gemeindeebene. Und damit ist halt nicht nur diese Volksabstimmung in Ludesch hinfällig gewesen, sondern auch die gesamte Bestimmung des Gemeindegesetzes, auf der die gefußt hat.
Gut, das heißt, jetzt würde man dann sagen, dann müssen wir ein bisschen die Verfassung ändern, damit mehr Demokratie, direkte Demokratie möglich ist, weil ja, die Verfassung, so wie sie jetzt steht, heißt das dann im Prinzip, jetzt zurück zu Aristoteles, da gibt es ja schon die alte Frage, kann ich mit freiem Willen mich zu einem Sklaven machen, also kann ich meinen freien Willen quasi abgeben? Und ein bisschen erinnert mich das an die Debatte, kann man auf demokratischem Wege quasi sagen, gut, dass das Parlament oder eben eine Landesverfassung gibt den Willensbildungsprozess aus der Hand und direkt dem Volk in die Hand. Und dass das im Moment nicht möglich ist, aber dass man sagt, man möchte aber diese Möglichkeit schaffen in den Landesverfassungen. Oder ja, bin ich da am falschen Dampfer? Aber ist das ungefähr die Denkart, die dahinter steckt? Weil ja, andere würden ja auch behaupten, dass so eine Volksabstimmung, Volksbefragung eine Abgabe von Verantwortung ist. Man möchte nicht selber handeln, also gibt man es halt irgendwie ab und sagt, ja, das Volk soll entscheiden, weil wir sind uns selbst da uneins.
Ja, genau. Aber das geht derzeit eben nicht. Und die Frage, die sich jetzt stellt, weil der Verfassungsgerichtshof das auch nicht ganz, meiner Meinung nach, nicht ganz eindeutig in seinem letzten Erkenntnis zu Ludesch gesagt hat, ist die Frage, kann man das mit einer einfachen Bundesverfassungsänderung machen oder braucht es eine Volksabstimmung zur Gesamtänderung der Bundesverfassung, weil eben das gegen das repräsentativ-demokratische Grundprinzip gerichtet ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass eine Gemeinde etwas anderes ist als ein Land. Die Gemeinden...
Die ist ja von Kern, also von Grund auf direkt demokratischer, einfach weil sie kleiner ist. Das ist ja gelebte Subsidiarität.
Eigentlich mehr um die Rechtsqualität und quasi die Frage der Schwere des Eingriffes, wenn man jetzt da in der Bundesverfassung dort für die Gemeinden eine Ausnahme macht und sagt, aber auf Landesebene und auf Bundesebene bleiben wir dabei und lassen quasi diese repräsentative Demokratie unangetastet, aber wir führen jetzt über eine Änderung des BVG die Möglichkeit ein, dass da das Gemeindevolk den Gemeinderat oder den Gemeindevertretung binden kann. Da kann man jetzt diskutieren, inwiefern ist die Gemeinde dem Land ähnlich, inwiefern ist ein Gemeinderat als allgemeiner Vertretungskörper dem Landtag als auch allgemeiner Vertretungskörper, aber mit parlamentarischer und gesetzgebender Qualität ähnlich oder unterschiedlich, dass durch das eine dieses Grundprinzip berührt wird und durch das andere nicht. Dazu bin ich zu wenig Universitätsprofessor für öffentliches Recht, als dass ich das beantworten könnte. Meiner Meinung nach gibt es gute Argumente in beide Richtungen. Nachdem der Verfassungsgerichtshof ja häufig Dinge schon mal anspricht oder andeutet, ohne sie zu entscheiden und er das in diesem Fall unterlassen hat, könnte es durchaus sein, dass er das dann in späterer Folge als verfassungskonform ansieht, wenn man jetzt da eine einfache Bundesverfassungsänderung machen würde. Aber ich würde jetzt nicht meine Lebensversicherung draufsetzen.
Genau, wir wissen seit 1993, VFSLG 13.500 von 1993, das demokratische Bauprinzip ist grundsätzlich als repräsentativ-demokratisches Prinzip zu verstehen. Und dann, jetzt zitiere ich noch einmal aus dem Berger, nach verbreiteter Ansicht darf das Rechtsetzungsmonopol der gewählten Vertretungskörper nicht in Frage gestellt werden. Das heißt, dass die Einführung einer echten und Anführungsstrichen Volksgesetzgebung, Anführungsstriche oben, unter Ausschaltung der Parlamente den Verfassungskern berühren würde. Aber da würde ich jetzt, also wenn ich jetzt in einer hypothetischen Parallelwelt FPÖ-Politiker wäre, sagen, das ist ja gegen das Volk quasi. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt und ich nehme es auch gleich jetzt vorweg, wir werden heute auch ein bisschen darüber sprechen, was in Washington passiert ist. Ja, du brauchst nicht zu schauen, ich habe dich eh gewarnt. Und ein bisschen darüber sprechen auf diesen Gegensatz, der teilweise konstruiert wird und ich erinnere mich auch vor der letzten Nationalratswahl hat das ja auch die ÖVP gemacht mit dem Slogan, dass, wie war das, das Parlament hat...
Das Parlament hat bestimmt, das Volk wird entscheiden.
Genau, das heißt, wir haben ja trotzdem immer wieder die Tendenzen, zu flirten mit diesem Gegensatz zwischen den Parteienvertretern auf der einen Seite und die sich aber entfremden vom Volk, von der Wahlbevölkerung, vom Wahlvolk auf der anderen Seite, weil das sind noch die wirklich demokratischen Prinzipien. Und wir haben das ja im Vorabgespräch ja auch schon ein bisschen besprochen, was du ja angeführt hast. Das ist ja kein Zufall, dass das jetzt auch in Vorarlberg kommt, diese Initiative. Da gibt es ja eine gewisse geografische, historische und vielleicht auch politische Nähe zur Schweiz. Die wird ja gern mal idealisiert als eine wirkliche Demokratie mit vielen direktdemokratischen Elementen. Wie ist denn da jetzt das Verhältnis zwischen Vorarlberg und den Schweizern? Inwiefern ist da ein Einfluss von der Schweiz, der dazu führt, dass gerade in Vorarlberg es solche Vorstöße gibt?
Na, die Vorarlberger Landesverfassung, also die ursprüngliche und allererste Landesverfassung, ist geschrieben worden im Hinblick darauf, dass man noch nicht wusste, zu welchem Staat Vorarlberg in Zukunft gehören wird. In dieser Verfassung ist immer von einem Bundesstaat die Rede, dem man sich anschließt, aber es ist nirgendwo drinnen genannt, dass es Österreich ist. Das hat man dann erst später dazu geschrieben, weil man eben auch gedacht hat, na, vielleicht wird es ja, ja die Schweiz.
Also Endpunkt, so wird noch genannt, ja.
Genau. Aber diese direkt demokratischen Elemente sind erst später eingeführt worden, aber eben auch mit Blick auf die Schweiz und ihre direkt demokratische Tradition. In der Schweiz ist es ja so, dass also eine österreichische Landesverfassung wäre in der Schweiz bundesverfassungswidrig und eine Schweizer Kantonsverfassung wäre in Österreich bundesverfassungswidrig. Also nach Artikel 51 der schweizerischen Bundesverfassung muss, also ich kann es vorlesen, die Schweizer Verfassung ist besser zu lesen als die österreichische, da steht so schön.
Erst sicher am Nachkastel liegen, ja?
Nein, ich hab sie vor mir geöffnet mit den neuen Technologien, die uns so zur Verfügung stehen. Jeder Kanton gibt sich eine demokratische Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des Volkes und muss revidiert werden können, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt. Und das wäre in Österreich eben, wird gegen dieses direktdemokratische Grundprinzip verstoßen. In der Schweiz wiederum würde eine Landesverfassung wie die unsere, die eben nur auf, also nicht das direktdemokratische, sondern das repräsentativdemokratische Grundprinzip, habe ich mir verredet, also in Österreich würde eine Landesverfassung, die eben solche Elemente enthält, dass die Landesverfassung von der der Mehrheit der Stimmberechtigten geändert werden kann, eben gegen die Bundesverfassung verstoßen. Also es gibt zwei völlig unterschiedliche Systeme, die da auf eine gewisse Art und Weise miteinander kollidieren. Es ist übrigens nicht nur die Schweiz, es ist auch in Liechtenstein, also auch die Liechtensteiner kennen dieses Referendum, das man gegen Gesetzesbeschlüsse des Landtages ergreifen kann oder eben das, indem man auch selber eine Gesetzgebung fordern kann. Und das wollte Vorarlberg einführen, dass es sich eine neue Landesverfassung gegeben hat. In den 80ern war das, glaube ich. Und das ist eben vor dem Verfassungsgerichtshof kolossal gescheitert. Es hat damals, und ich glaube, da sind auch viele persönliche Animositäten dahinter. Als Vorarlberg diese Landesverfassung geschrieben hat, ist glaube ich, eine ziemlich geharnischte Stellungnahme aus dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes gekommen, mit sehr vielen Bedenken bundesverfassungsrechtlicher Natur, die man in Vorarlberg eher vom Tisch gewischt hat. Und es sind ja dann auch in späterer Folge immer wieder Persönlichkeiten aus dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes als Richter an den Verfassungsgerichtshof gekommen. Und es kann auch durchaus sein, dass es da dann gewisse Vorbehalte schon früher gegeben hat, die sich dann später ausgewirkt haben. Ja, die Vorarlberger Landesverfassung hat ja auch diese wunderschöne Bestimmung in Artikel 1 Absatz 2, in der es heißt, als selbstständiger Staat übt Vorarlberg alle Hoheitsrechte aus, die nicht ausdrücklich dem Bund übertragen sind oder übertragen werden, so heißt es, glaube ich. Und das ist natürlich schon nicht sezessionistisch, aber doch selbstbewusst, sagen wir es mal so. Und diese Stimmung ist in Wien nicht immer gut angekommen. Aber ich bin schon der Meinung, dass man das auch gut argumentieren kann, dass der Verfassungsgerichtshof dann in weiterer Folge, eben 93, hat er dieses repräsentativ-demokratische Grundprinzip tatsächlich schon vorher ausgeführt, wie du richtig sagst. Damals ist es, glaube ich, um die Gemeindeebene gegangen. Da hat man dann auch diese Änderung des BVG gemacht, nach der es die dann Volksabstimmung auf Gemeindeebene überhaupt erst ermöglicht hat. Weil ich glaube, der Verfassungsgerichtshof davor gesagt hat, landesverfassungsrechtlich alleine reicht nicht. Und 2000, 2001 oder was hat er dann eben diese Bestimmung in der Vorarlberger Landesverfassung zur Landesgesetzgebung gehoben und jetzt eben zu den Gemeindevertretungen. Auf der Landesebene, finde ich, kann man es gut argumentieren, weil die Bundesverfassung wirklich von vorne bis hinten repräsentativ demokratisch aufgebaut ist. Es hat Überlegungen gegeben im Zuge der Verfassungsgenese 1920, ob man solche verpflichtenden Volksabstimmungen irgendwie vorsehen soll. Man hat ja auch die schweizerische Bundesverfassung angeschaut, bevor man das österreichische Bundesverfassungsgesetz geschrieben hat, aber man hat dann im Endeffekt darauf verzichtet, solche Volksabstimmungen vorzusehen. Und die Volksabstimmung, also die verpflichtende Volksabstimmung gibt es im BVG eben nur dann, wenn eine Gesamtänderung der Bundesverfassung angestrebt wird. Aber auch dann muss ja der Nationalrat sagen, okay, wir wollen eine Gesamtänderung, und dann ordnet der Bundespräsident diese Volksabstimmung an. Da gibt es kein von unten nach oben, sondern immer nur ein oben, von oben nach unten.
Einen zweiten Punkt gibt es auch, wo es die verpflichtende Volksabstimmung gibt.
Ja, bei der Absetzung des Bundespräsidenten, ne?
Genau.
Ja. Jetzt hättest du mich fast erwischt, aber nur fast.
Nur fast. Naja, du weißt, das ist natürlich auch immer wieder etwas, wo man sich denkt, habe ich mir jetzt einmal. So, genau, und jetzt ist meine andere Frage, ja, wie gesagt, das ist heute gerne eine, wo ich dir mehr Raum lasse, weil die stelle ich jetzt aber bewusst in den Raum, und da freue ich mich dann auch auf Feedback von Seiten der Hörerinnen und Hörer. Was ist denn unser Problem mit der direkten Demokratie eigentlich? Also, ich sehe da ja schon eins, dass wir schon in unserer Verfassung, wie du sagst, vorgeschrieben ist es überhaupt nur in zwei Fällen, eben Absetzen vom Bundespräsidenten vorzeitig. Das ist ja was in den USA ja auch jetzt einmal mehr noch diskutiert wird, ein Impeachment, oder eben zuerst noch irgendwie mit dem Kabinett, aber da hat der Pence schon gesagt, das macht er nicht, oder eben bei einer Gesamtänderung, Stichwort EU-Beitritt. Ja. Manche wollen ja dann auch immer bei der Neutralität und so weiter, aber selbst da wäre das nicht notwendig. Und Mein kurzum, warum ich diese Frage so aufwerfe, das ist jetzt die Gelegenheit, um mal wieder den guten alten Hans Kelsen zu zitieren, weil der war ja ein Freund von der indirekten Demokratie, also der Repräsentativdemokratie, und da möchte ich aus der reinen Rechtslehre der zweiten Auflage von 1960 ganz kurz zitieren und das eben als Anlass geben, warum denn das so strittig gesehen wird auch bei uns. Also ich zitiere, wenn man sagt, dass ein Organ in Ausübung seiner Funktion das Volk, das heißt die Staatsgemeinschaft bildenden Individuen repräsentiert, wenn man so seine Funktion diesen Individuen zuschreibt, so meint man, dass das Individuum, dessen Funktion man auch der Person des Staates zuschreiben kann und das daher als Organ des Staates gelten kann, rechtlich oder auch nur moralisch gebunden ist, seine Funktion im Interesse des Volkes, das heißt der die Staatsgemeinschaft bildenden Individuen auszuüben. Das heißt, und da möchte ich noch ganz kurz, das ist nämlich eine Fiktion, nämlich die Fiktion, dass der Wille des Repräsentanten der Wille des Repräsentierten ist, dass der Repräsentant mit seiner Aktion nicht den eigenen, sondern den Willen des Repräsentierten realisiert, also eben das freie Mandat, und mit anderen Worten. Und das geht aber dann schon davon aus, dass es zwar keinen Volkswillen gibt, gegen das hat er sich immer gestellt, der Kelsen, aber trotzdem, dass die gewählten Repräsentanten für sich selbst sprechen können und damit aber indirekt trotzdem, ob sie wollen oder nicht, für das Volk sprechen oder für die Wahlbevölkerung, weil sie ja von denen gewählt sind. Also es ist jetzt keine rechtsgeschäftliche Vertretung, wie er selbst sagt, und auch keine Repräsentation unter einer ständischen Verfassung, aber er ist als Ungebundener trotzdem irgendwo, ob er will oder nicht, weil er einfach Teil des Volkes ist, damit auch jemand, der im Namen des Volkes spricht, wenn er jetzt zum Beispiel im Parlament sitzt. Aber das ist irgendwo mein Bauchgefühl, und das ist natürlich nochmal verstärkt durch die kürzliche Lektüre der Olechowski-Biografie über Kelsen, diese Angst vorm Mob vielleicht oder diese Angst vorm ungezügelten Volkswillen. Und auch im geistesgeschichtlichen Kontext muss man das vielleicht lesen, auch mit in seinem Streit mit dem Karl Schmidt und überhaupt dieser Fiktion, dass es einen Volkswillen gibt, was ja auch schon Rousseau gesagt hat, und diese Überhöhung von einem Volk als etwas, was wirklich so einen Volonté General hat und eine homogene Einheit sein kann. Also das sind so diese zwei Gründe, die ich glaube, bei Kelsen zu sehen. Einerseits die Angst vor Mob-Rule und andererseits auch, dass es sowas wie einen einheitlichen, homogenen Volkswillen nicht geben kann, was er eben schon sehr früh festgehalten hat. Und die Geschichte sollte ihm ja recht geben. Warum glaubst du, ist unsere Verfassung da irgendwie schon skeptisch, was vor allem verpflichtende direkte Demokratie anbelangt?
Ich glaube, dass das eine wesentliche Rolle gespielt hat damals in den Entscheidungen, aber man hat sich, glaube ich, auch in den großen Parteienlagern jeweils gefürchtet, dass die anderen bestimmte Mehrheiten bekommen könnten, wenn sie sich auf eine konkrete politische Frage konzentrieren. Man wollte lieber seine eigene Weltanschauung im Ganzen durchsetzen, als jetzt scheibchenweise über Volksabstimmungen. Und gleichzeitig liest man dann auch immer wieder, gibt es diesen edukatorischen Vorbehalt, dass die österreichische Bevölkerung ja erst an eine Demokratie herangeführt werden muss, weil sie ja eben jetzt aus der Monarchie kommt und noch nicht so viele Erfahrungen hat. Die Frauen haben erst das Wahlrecht bekommen, da war ja auch immer so, ja, wir müssen ja den Frauen erst zeigen, wie das eigentlich geht mit dieser Demokratie. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das waren so die Vorbehalte. Gleichzeitig hat es natürlich da auch gewisse Schlagseiten gegeben. Die Sozialdemokratie war eigentlich für verpflichtende Volksabstimmungen damals. Die Christlich-Sozialen waren dagegen. Die Sozialdemokratie wollte ja auch relativ kurze Wahlperioden haben. Die wollten ja, dass man den Nationalrat alle 2 Jahre wählt. Die Christlich-Sozialen wollten alle 6 Jahre.
Also so wie in den USA mit dem House of Representatives, wo es ja
genau,
auch alle 2 Jahre.
Ja, die wollten aber keine Teilerneuerung, sondern das Haus wird eh auch ganz erneuert. Ja, der Senat wird teilerneuert. Die wollten da auch eine Gesamterneuerung alle 2 Jahre. Das hat sich dann nicht durchgesetzt. Es sind dann eben quasi kompromissartig die 4 geworden. Wobei, ich glaube, der erste Nationalrat nur 3 Jahre. Da hat es eine Sonderbestimmung gegeben. Ja, das waren halt die Überlegungen damals. Und gerade nach 1945 hat es da auch kein tieferes Interesse mehr gegeben, da irgendwas zu ändern, weil ja die Volksabstimmung dann ja auch 1938 missbraucht worden ist als Propagandainstrument der Nazis. Daran war natürlich nichts Demokratisches, aber man hat es schon als Mittel der Massenmobilisierung verwendet und hat die Leute auf diese Art und Weise auch hinter dieser Entscheidung noch einmal versammelt, die ziemlich sicher auch unter demokratischen Voraussetzungen und einer internationalen Beobachtung wahrscheinlich mehrheitsfähig gewesen wäre, leider Gottes. Aber in der Art und Weise, wie es dann durchgeführt wurde, durch das bereits herrschende Regime, war das natürlich kein Abstimmungsprozess mehr, sondern nur noch ein reines Propagandamittel. Und diese Angst vor der direkten Demokratie als Propaganda und auch als Spaltmedium zwischen Repräsentant und Repräsentiertem, also man sagt dann quasi wir gegen die, die gegen uns, und wenn ihr nicht entscheidet, was ihr wollt, dann gehen wir zum Volk. Es ist immer wieder eine Angst da gewesen bei den Parteien. Es ist ja im Regierungsübereinkommen der letzten oder vorvorletzten Regierung, der Regierung Kurz 1, vorgesehen gewesen, dass es am Ende der Legislaturperiode, also dem prognostizierten regulären Ende der Legislaturperiode, das ja dann nicht gekommen ist, eine Abstimmung geben soll über die Frage der verpflichtenden Volksabstimmung nach einem Volksbegehren mit einer gewissen Unterstützung. Das ist dann eben nicht durchgesetzt worden, und den Grünen war das dann ja auch nicht so wichtig, wie das der FPÖ wichtig war, die das da rein reklamiert hat. Bin gespannt, wie das dann im Endeffekt ausgegangen wäre, weil die ÖVP ja jetzt auch nicht gerade der größte Fan dieser Idee war und ist. Und ob das dann am Ende dann wirklich auch so gekommen wäre, das steht natürlich in den Sternen. Die FPÖ wäre natürlich wahrscheinlich ziemlich angefressen gewesen, wenn die ÖVP ihr das irgendwie weggeschnappt hätte. Was aber klar ist, ist, dass es eben eine Volksabstimmung gebraucht hätte, weil es wäre eine Gesamtänderung der Bundesverfassung gewesen.
Genau, weil das Interessante an alledem ist ja, dass es nur zwei Volksabstimmungen und eine Volksbefragung gegeben hat in Summe. Ja? Also eben Bundesgesetz zur friedlichen Nutzung der Kernenergie in Österreich, anlässlich vom Kernkraftwerk Zwentendorf 1978, was zu der Absurdität führt, dass wir ein AKW rumstehen haben, das theoretisch in Betrieb hätte genommen werden können und nie in Betrieb genommen wurde. Dann die Volksabstimmung zum EU-Beitritt und dann eben nur eine Volksbefragung anno dazu mal zur Beibehaltung vom Bundesheer, allgemeine Wehrpflicht und eben auch vom Sozialjahr bzw. Einführung vom Sozialjahr oder eben stattdessen weiterhin Zivildienst als Ersatz fürs Bundesheer. Ja, also so richtig ausgebaut ist das auf Bundesebene jetzt mal nicht.
Es ist schon ausgebaut, man könnte es jederzeit nutzen, es ist nur nie genutzt worden. Und von all diesen drei Fällen, die du genannt hast, war nur ein einziger eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Ich fände, es würde sich jetzt niemand an Zacke aus der Krone brechen, wenn man auf Gemeindeebene das einführen würde, weil es gerade da sehr unmittelbare Entscheidungen sind, wie eine Umwidmung von einem Grundstück, wo Leute direkt betroffen sind, sich direkt ein Bild machen können und wo die Komplexität der Fragestellungen die Mehrheit der Stimmberechtigten nicht unmittelbar überfordert. Wenn wir jetzt auf Bundesebene über sehr komplexe Fragestellungen abstimmen, ist halt die Frage, was da alles raus resultiert und für Probleme erzeugen könnte. Und da kommen die Leute immer mit der Schweiz, wo sie sagen, die Schweiz hat halt einfach auch jahrhundertealte Tradition in dieser Sache und Österreich hat diese Tradition halt nicht. Ich verweise immer gern.
Plus Gründungsmythos Rüdli-Schwur.
Ja, ich verweise immer gern.
Der Gedanke von der gemeinsamen Volksgemeinschaft schon stärker ausgefallen.
Ja, das ist nicht nur der Gedanke der Volksgemeinschaft, das ist auch der Gedanke des Verantwortungsbewusstseins und vor allem auch der Gedanke, dass das Geld, das der Staat ausgibt, das Geld der Steuerzahler ist und nicht irgendeines, das mirakulöserweise aus einem Loch herausfällt und sie alle bedienen sich so gut sie können. Das ist halt in Österreich leider oft genug die Mentalität. Während die Schweiz in einer Volksabstimmung einmal dafür gestimmt hat, 1 Milliarde Franken als Kohäsion für die Osterweiterung an die EU zu bezahlen. Man stellte sich das in Österreich einmal vor, es gäbe in Österreich eine Volksabstimmung darüber, ob man der EU 1 Milliarde für irgendwas bezahlen. Ganz egal, ob es jetzt die Heilung von Krebs ist oder gerade mal Osteuropa. Das würde nie durchgehen. Und
das ist aber auch kein Naturgesetz, das ist schon auch eine Frage dessen, wie man es verkauft. Ja, ich meine, das wird vielleicht realpolitisch nicht durchgehen, aber das heißt nicht, dass das jetzt eine EU-Ablehnung im genetischen Code der Österreicher und Österreicher drinnen ist. Das möchte ich bei sowas schon auch
da
betonen.
Geht's nicht
das ist auch
nur eine Frage. Ums Verkaufen, da geht es auch ums Verstehen und um die Bereitschaft, sich in politische Fragestellungen tiefer einzulesen, als es jetzt ein Wahlplakat gerade mal erfordert. Und diese Bereitschaft sehe ich jetzt halt gerade bei der Mehrheitsbevölkerung in Österreich ehrlich gesagt nicht. In der Schweiz gibt es halt bei jeder Volksabstimmung ein eigenes Abstimmungsheft, wo auch drinnen steht, worum es geht, wo es eine einigermaßen neutrale Erklärung dazu gibt. Wenn es da Fehler gibt in diesem Heft, kann das auch zur Wiederholung der Abstimmung führen. Das gibt's ja in Österreich alles nicht. Da kommt die eine Partei und plakatiert keine Milliarden für EU-Bürokraten und die anderen sagen, na bitte, wir brauchen das schon. Und am Ende kommt halt irgendwas raus. Man hat es ja in Großbritannien auch gesehen. Glaubst du, die Briten haben sich wirklich darüber informiert, was da jetzt die Folgen von ihrem Handeln waren? Am Ende haben sie es alle gebüßt. Ja? Ob das jetzt dann wirklich ein Klopf auf die Finger von allen war, der schwer genug gewesen ist, dass die Österreicher sich das auch überlegen würden, was jetzt eigentlich die weiteren Konsequenzen so einer Abstimmung sein können, ist fraglich. Die Schweizer haben gewusst, wenn sie die Kohäsionsmilliarde nicht bezahlen, dann kriegen sie ein ganz massives Problem mit der EU, was die Bilaterale betrifft. Und dann haben sie halt den Marktzugang nicht mehr so, den sie unbedingt brauchen für ihre Industrie und ihre Dienstleistungen. Das ist aber schon einmal ein Abstraktionsvermögen, das der Durchschnittsbürger mal haben muss. Und dann muss er auch noch bereit sein, dafür zur Urne zu gehen. Weil die Schweizer haben sehr niedrige Wahlbeteiligungen. Aber da sind ja trotzdem viele Leute aufgestanden, zur Urne gegangen und haben gesagt, wir zahlen der Europäischen Union 1 Milliarde für die Osterweiterung. Das möchte ich mal in Österreich anschauen, wie das passiert. Also da kannst du dann informieren, so viel du willst. Ich würde nicht darauf wetten, dass das durchgehen würde.
Ja, informieren, diskutieren, aber wie gesagt, also diese Grundskepsis, die immer viele, die auch in Österreich gegenüber der EU da ist, keine Frage, aber die halte ich einfach nicht für ein Naturgesetz. Darum geht es mir.
Nein, eh nicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt in Österreich Dinge ändern will und eine Basis oder volksdemokratischere Regierungsform einführen möchte, dann sollte man am besten unten anfangen. Wobei ich dann halt auch Zweifel habe, was das Interesse und die Beteiligung angeht, wann es dann auf Landesebene geht. Weil in Vorarlberg hat es meines Wissens nie eine Volksabstimmung auf Basis dieser direktdemokratischen Verfassungsbestimmung gegeben. Die ist dann gehoben worden, weil der Landtag es abgelehnt hat, eine Volksabstimmung anzusetzen, weil das das Thema, das der Proponent eingebracht hat, glaube ich, bundesgesetzliche oder bundesverfassungsgesetzliche Regelung bedurft hätte und nicht in den Wirkungsbereich des Landes gefallen ist. Aber da hat es nie was gegeben. Ich meine, was entscheiden die Länder auch? Salzburg hat in der Landesverfassung ein ähnliches System wie die Bundesverfassung. Da gibt es auch Gesamtänderungen. Und irgendwann einmal haben sie eine Volksabstimmung zur Gesamtänderung gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Wahlbeteiligung damals, aber sie war eher niedrig, sagen wir es so.
Ja, aber die Beteiligung ist ja auch nicht notwendigerweise ein Indikator, finde ich. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Oh, na wenigstens schon eine hohe Wahlbeteiligung. Aber hohe Wahlbeteiligung oder auch hohe Beteiligung an Volksbefragungen kann ja auch ein Zeichen von Polarisierung sein, aber nicht notwendigerweise, dass es auch wirklich den Leuten so wichtig ist, sondern vielleicht, dass sie einfach nur eine Grundunzufriedenheit haben. Das denken wir auch immer bei Wahlbeteiligung allgemein zu den Wahlen Nationalrat zum Beispiel. Das kann ja auch einfach nur heißen, oder Wien-Wahlen, Landtagswahlen, was auch immer, kann ja auch einfach nur heißen, dass die Leute anagitiert sind, angefressen sind. Also hatten wir auch in Georgia, weil, glaube ich, die Wahlbeteiligung jetzt in den USA auch enorm hoch. Warum? Weil Zeichen der Polarisierung. Also das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung und das eben auch bei Volksabstimmungen, Volksbefragungen. Und da würde ich an dem Punkt auch gleich einhaken. Vielleicht das letzte direktdemokratische Element, das wir in Österreich haben, noch nicht besprochen haben, das aber das eben wesentlich öfter genutzt wird als die anderen beiden, die Volksbegehren. Ja? Und da ist ja auch bei der Beteiligung, wir haben es ja auch in unserer Vorabbesprechung ganz gut gesprochen, das höchste waren 25% 1982 zum Konferenzzentrum Einsparungsgesetz. Ja? Und das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass da anscheinend doch eine hohe Polarisierung stattgefunden hat, weil da ging es ja nur noch ums Austria Center Vienna.
Ja, aber ich frage mich, ob es halt die Polarisierung war oder einfach die viel stärkere Parteienbindung damals. Ich weiß nicht, ob die ÖVP noch einmal so viele Leute zu einem Volksbegehren treiben könnte, wenn es einfach nur um ein Konferenzzentrum geht. Das war halt einfach.
Worum ging es denn da? Vielleicht ganz kurz als Erläuterung.
Ja, naja,
da ging es ja ums Austria Center halt Vienna, das wir jetzt kennen von den Massentestungen.
War schon irgendwie die Spätphase der Kreisregierung und die ÖVP hat halt einen Angelpunkt gefunden, in dem sie gegen ihn agitiert hat und der Kreisky wollte halt an die UNO-City in Wien ein Konferenzzentrum anbauen, das hat sowohl von den Vereinten Nationen als auch von Außenstehenden genutzt werden konnte. Das sogenannte Austria Center, wir kennen es ja, es steht ja auch.
Wenn ich das nur kurz vorlesen darf, das Volksbegehren wurde initiiert unter dem Motto für 12.000 Wohnungen, für sichere Arbeitsplätze in ganz Österreich und gegen den unnötigen Konferenzplatz.
Ja eben, da sieht man wieder, man hat was anderes versprochen, so wie we're going to fund the NHS. Ja? Es ist quasi dasselbe System. Man sagt, die geben unnötig Geld für X aus, geben wir das Geld lieber für Y aus. Die Frage ist, ob dann am Ende das Geld wirklich für Y ausgegeben worden wäre. Und das Konferenzzentrum ist gebaut worden, Ob jetzt die 12.000 Wohnungen stehen würden, wenn man es nicht gebaut hätte, ist eine andere Frage. Aber das ist halt, sind halt so Versuchungen der direkten Demokratie, wo man den Leuten Honig ums Maul schmiert und ihnen irgendwas anderes verspricht. Das ist ja auch legitim. Die Frage ist halt, ob die Leute reif genug sind, um zu verstehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass das andere dann auch kommt. Weil wir wissen alle, es fließen jetzt nicht 350 Millionen Pfund pro Woche in den NHS, sondern dort gehen gerade die Betten über wegen der Corona-Pandemie.
Das nächst erfolgreiche Volksbegehren war dann Gentechnik. Das waren auch nochmal 21,23%. Da waren aber die Betreiber 8 grüne Nationalratsabgeordnete. Das war im Jahr 1997. Das war aber dann definitiv Polarisierung, weil dass jetzt die Grünen da 21% dazu bringen, bei einem Volksbegehren zu unterschreiben, da merkt man schon, dass das Thema einfach die Leute so polarisiert hat, dass sie dann eben Gentechnik, ja, so wie wir machen Österreich atomfrei, ist ja auch so ein bisschen ein Slogan, wir machen Österreich gentechnikfrei, ja, und so ein Missverständnis oder Falschverständnis von Gentechnik. Aber das, da hat man schon gesehen, dass so ein Single Issue auch parteienübergreifend, gerade in Österreich, bei uns ist ja, glauben wir zumindest, immer alles Bio und überhaupt nichts mit Labor und so weiter, aber das ist ja dann doch das zweiterfolgreichste und gar nicht so weit hinter dem Konferenzzentrum Einsparungsgesetz / Austria Center Vienna Volksbegehren. Und am dritten Platz dann sind wir beim Schutz des menschlichen Lebens. Das ist aus dem Jahr 1975.
Ja, das war, das war das Volksbegehren gegen die Abtreibung. Und das sind halt wieder so Themen. Es gibt keine einzige Studie, die beweisen würde, dass genmanipulierte Lebensmittel für irgendwen schädlich sind. Das ist halt zugelassene genmanipulierte Lebensmittel.
Das ist zur halt Not kann man es aber auch umdrehen. Ja, das hat ja, die EU bei der WTO im Bioformat gemacht und gesagt, halt gut, es gibt keine Studie, die sagt, das ist kein Problem.
Wir also Vorsorgeprinzip, besser Vorsicht als Nachsicht. Aber okay, es ist in Ordnung. Das ist halt einfach emotional belastet. Die Leute haben das Gefühl, da spielt der Mensch Gott. Das kann doch nicht sein. Aber rational ist das Ganze nicht. Und bei der Abtreibung, das Fass machen wir uns jetzt lieber nicht auf, aber ich glaube, wir sehen beide, welche Themen das denn beträfe, wenn man die direkte Demokratie in diese Art und Weise entwickeln würde. Wobei ich jetzt nicht die Angst hätte, dass die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung die Abtreibung verbieten würde.
Gut, am nächsten Platz der erfolgreichsten Volksbegehren folgt dann wiederum ein sozialpolitisches Anliegen, 1969, die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche, das von 74 Nationalratsabgeordneten der SPÖ initiiert wurde und auch 17,74% der Wahlbeteiligten zur Unterschrift gebracht hat. Also wäre wieder ein anderes Thema, wo man sagen wird, aus heutiger Sicht, dass so ein sozialpolitisches Thema so viele Leute dazu bringt, mitzumachen, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja, super Satzkonstruktion.
Aber gleichzeitig haben wir sehr hohe Wahlbeteiligungen im internationalen Vergleich bei den Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern, zumindest was jetzt Nationalratswahlen betrifft. Nach unten wird es dann interessanterweise dünner, obwohl man immer sagt, Gemeinden stehen den Menschen näher. Aber wir haben jetzt da gerade in meiner Heimatgemeinde in Feldkirch bei der Bürgermeisterstichwahl irgendwas unter 40% gehabt an Wahlbeteiligung. Liegt natürlich auch daran, dass das zwei Kandidaten aus sich näherstehenden politischen Lagern waren und das andere Lager dann zu Hause geblieben ist, aber trotzdem, das ist halt schon erschreckend niedrig. Und gerade Vorarlberg, wo man immer gern direkt demokratisch tut, hat im Bundesvergleich extrem niedrige Wahlbeteiligung.
Das kann aber auch einfach heißen, dass halt die nur hingehen, die aber auch wirklich sich informiert haben. Das
schön
ist eine
wär's.
Wohlwollende Auslegung. Man sagt, gut, die ist wirklich, ja. Nächste dann 1964 zum ORF, ja, auch 17,27% Beteiligung. Und danach haben wir wieder so ein Thema, das natürlich emotional polarisiert, ja, Veto gegen Temelin, ja, 15,53 im Jahr 2002, also eben gentechnikfrei, atomfrei, ja, ist auch so ein Slogan. Und dann, und das Letzte, von dem ich jetzt heute nochmal, auf das ich heute ganz kurz eingehen möchte, ist dieses Don't Smoke. Warum möchte ich das erwähnen? Weil das sehr interessant war, insofern, dass das, gut, es war medial auch gepusht, aber es hatte 13,82% Beteiligung, also der Wahlberechtigten, die dann eben auch dafür unterschrieben haben. Und dann hat die FPÖ, die traditionell ja eigentlich immer pro direkte Demokratie ist, aber dann trotzdem gegen das, also hat dieses Volksbegehren ignoriert, gegen eben ein Rauchverbot gestimmt oder zumindest angedroht, weiß jetzt nicht mehr, wie genau der Hergang war. Und im Gegenzug dazu aber dann CETA akzeptiert. Ja? Also das war so ein bisschen dieser komische Kompromiss, wo man sagt, zwei Themen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ein Handels- und Investitionsschutzabkommen ratifizieren, im Gegenzug dazu aber bekommen die Möglichkeit zu rauchen in lokalen Gasthäusern und Beiseln. Und da hat man auch ein bisschen gesehen, dass natürlich direkte Demokratie oft so lange für toll befunden wird, wie sie natürlich den eigenen Themen zuspielt und dem eigenen Anliegen was nützt. Wenn dann die anderen, die vielleicht andere Meinungen vertreten, dieses Instrument auch nützen, dann ist man wieder nicht so ein großer Fan davon.
Politik ist ja auch immer ein Tauschgeschäft und wir wissen, wie es funktioniert. Ich glaube, damals die ÖVP hat irgendwas gekriegt und für die SPÖ ist dann die Gratis-Zahnspange abgefallen, weil noch Geld übrig war und sowas halt in diesem Fall eben auch. Das Problem ist halt, dass man auch international und gerade auf europäischer Ebene ein gewisses Problem kriegt, was die Verlässlichkeit betrifft, wann Volksabstimmungen von hinten reingrätschen können. Sprich, Österreich stimmt auf europäischer Ebene CETA zu und dann man stelle sich vor, es gibt ein Volksbegehren, kriegt eine ausreichende Unterstützung und dann gibt es eine Volksabstimmung, Leute sagen, wir sind gegen CETA. Und dann ist Österreich der einzige europäische Staat, der das ablehnt und die gesamte Europäische Union.
Es gibt immer noch die Belgier, die sich auch vehement
dagegen stemmen. Dann werden die Gegner von CETA sagen, stemmen, dann ist es so,
regionale Ebene.
Was sie wollten. Aber was sie für einen Kollateralschaden damit anrichten, für die Glaubwürdigkeit unseres Landes in der Europäischen Union. Ich meine, man denke daran, wie man auf die Iren geschaut hat, als die damals den EU-Vertrag abgelehnt haben, also die europäische Verfassung abgelehnt haben. Aber gut, da waren sie dann auch nicht die Einzigen. Aber es ist halt schon schwierig für die Bundesregierung, nach Brüssel zu fahren, etwas zu sagen und dann zu Hause die Waffe ins Genick gedrückt zu kriegen. Oder vielleicht auch zu glauben, sie müssen mit Perspektive auf ein mögliches Referendum schon mal eine gewisse Stellung einnehmen und können einen Kompromiss nicht schließen, weil. Also ja, auch das, direkte Demokratie bremst natürlich auch die internationale Kompromissfähigkeit.
Ja, ein Volksbegehren gegen CETA gab es ja übrigens auch mit 8,88%. Beteiligung, ja, das auch nur ganz kurz erwähnt.
Wie viele von diesen Menschen haben das Abkommen gelesen? Oder wie viele von diesen Menschen, wenn man sie auf der Straße interviewt hätte, hätten einem Standebede 3-4 Bestimmungen in dem Abkommen sagen können, die sie als problematisch empfinden und aufgrund dessen sie zu diesem Volksbegehren gegangen sind? Viele von den Leuten haben halt gehört, naja, da kommen dann die Ölkonzerne und Ding und Dang, aber ob das jetzt da juristisch wirklich so ist und ob sie sich da total informiert haben für Für- und Gegenstimmen, würde ich auch bezweifeln. Es ist halt so Volksbegehren, man sagt immer, naja, da wirft man halt was in ein Loch und dann passiert nichts oder rät's in ein Sackerl und stellt's vor die Tür. So ganz ist es dann aber auch wieder nicht, weil wenn man jetzt gerade an dieses Don't Smoke Volksbegehren denken, das hat ja doch einiges an Stimmung kanalisiert und hat im Endeffekt dann schon dazu geführt, dass in dieser Übergangszeit zwischen der einen und der anderen Regierung dann das Rauchverbot gekommen ist, weil die Parteien, die das eh immer wollten, und die so, wie soll ich sagen, geschwankt haben, dann gesehen haben, okay, es gibt eine notwendige Basis dafür in der Bevölkerung, die das auch wirklich will. Und wir können uns gegenüber den anderen auch rausreden auf das. Also es hat natürlich auch Legitimation geschaffen für das repräsentative System dann. Aber es ist immer ein Widerstreit und es hat nicht nur Nachteile, die direkte Demokratie, aber eben auch. Und was passiert, wenn die Leute das Gefühl haben, dass die Menschen, die eigentlich von der Mehrheitsbevölkerung gewählt werden als Repräsentanten, sie nicht mehr repräsentieren oder ihnen die Legitimität aufgrund von irgendwelchen Verschwörungstheorien rund um Wahlen absprechen? Das haben wir jetzt in den USA gesehen. Ne?
Da ist genau, der Pöbel ins Parlament marschiert. Beim letzten Punkt, nämlich des heutigen Tages, genau, das ist noch dazu gepusht von ganz oben, als eben vom Präsidenten selbst und dann natürlich, aber das ist natürlich ein gefährlicher Pfad und da ist natürlich dann die große Sorge, wie kann man dem Einhalt gebieten, dass die Menschen sich entfremden von der Politik, von denen in Washington, von denen in Wien, von denen im Parlament, von wem auch immer und weil sogar in den USA gibt's ja auch so, von zwei Princeton-Wissenschaftlern, von zwei Politologen gab es ja wirklich diesen Befund, dass zum Beispiel die USA gar keine Demokratie mehr sind, sondern wenn man sich wirklich ganz genau ansieht, wo die Gesetze herkommen, welche Gesetze sich durchsetzen, eigentlich eine Oligarchie ist.
Und ja gut, dann nach diesem Maßstab wäre Österreich wahrscheinlich auch Oligarchie.
Und man, Seilbahnkratie oder vielleicht.
Menschen entfremden sich von der Politik, das ist halt auch so ein Schlagwort von irgendwelchen Sonntagskolumnen. Ich habe kein Problem damit, wenn sich Menschen von der Politik entfremden, sollen sie doch. Ich bin auch sehr entfremdet von der Politik. Also das ist kein Problem. Das Problem sehe ich dort, wo es Schleifstellen zur Legitimität geht. Weil ich kann schon sagen, ich bin entfremdet von der Politik, aber wenn ich jetzt sage, diese Politik ist nicht mehr legitim, das ist ein ganz anderer Schritt und das ist extrem gefährlich. Weil wenn ich bin jetzt kein großer Fan des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten vielleicht. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, nein, ich habe ihm nicht gehört und so. Aber wenn ich jetzt dann hingehe und sage, das ist nicht der Präsident und das ist nicht der Bundeskanzler und die sind ja gar nicht legitim, dann haben wir ein demokratiepolitisches Problem. Und das gibt's von allen Seiten, von der Rechten halt ein bisschen stärker, aber auch von der Linken, weil wenn ich daran denke, als die ÖVP ihre Wahlkampfkosten überzogen hat, hat sie dann geheißen, jetzt ist das Wahlergebnis nicht mehr legitim, weil sie haben es gestohlen. Das sagt ja wieder, dass die Leute nur Deppen sind, die quasi das wählen, was man ihnen auf ein Wahlplakat draufschreibt. Ja, aber das ist auch wieder eine Kritik an der Legitimität von Wahlen, die ich jetzt so nie nachvollziehen hätte können. Also zu sagen, okay, die haben zu viel Wahlkampfkosten gehabt, deshalb ist die Wahl nicht mehr legitim, schwierig. Und in den USA werden halt irgendwelche von den Rechten irgendwelche Lügen ersponnen, die überhaupt jeder Substanz entbehren. Abgesehen davon, dass die Amerikaner ein ganz furchtbares Wahlsystem haben, das natürlich fälschungsanfällig ist, aber nie in diesem Ausmaß und nie auf die Art und Weise wieder behauptet wurde. Das ist ja auch immer interessant, dass jetzt die Leute, die im Jahr 2000 ganz glücklich waren, dass Bush in Florida gewonnen hat, plötzlich der Überzeugung sind, dass 20 Jahre später die Liberalen das Wahlsystem fälschen können. Also ja.
Und jetzt wäre eben dann aber die Frage, kann man mit direktdemokratischen Elementen das abfedern, eben diese Legitimitätsfrage, wenn man so will. Ja? Dass zum Beispiel eben wirklich Leute sagen, naja, man kann eh nichts ändern oder die machen eh, was sie wollen oder die haben ja mit uns gar nichts mehr zu tun, weil wir haben ja immer erhoben, ja, das sind ja großteils eben Leute aus dem öffentlichen Dienst und Berufspolitiker, vor allem bei den kleineren Parteien, weil die ja nicht so viele Ressourcen haben, dass sie alle nebenbei auch noch mit genug Mitarbeitern entlastet werden, dass sie auch einem Brotberuf nachgehen, sondern da müssen die meisten wirklich hauptberuflich in der Politik sein. Aber kann hier, du hast vorhin angesprochen, die direkte Demokratie aufgrund der Emotionalität vieler Themen, eben wie gesagt Abtreibung, Gentechnik, die da zwei von den größten sind, plus damals 83 die Mobilisierung durch die ÖVP direkt gegen Kreisky in der Spätphase Kreisky. Ja, aber kann nicht auch, wenn man es positiv sehen will, weil ich gebe es zu, ich habe schon vom Bauch, mein Bauch hat eine Sympathie mit direktdemokratischen Elementen, weil ich darin das Potenzial sehe gegen diese Delegitimation der Politik und die Entfremdung, von mir aus ist es ein Sonntagsredenbegriff, ist mir jetzt egal, oder Sonntagsfeuilletonbegriff, aber gegen die Entfremdung der Politik. Dass das da schon helfen kann. Ich sage, gut, man kann auch direkt was machen. Man befragt die Leute direkt. Wie siehst du das?
Naja, ich glaube, dass das Legitimität erzeugt, aber nicht unbedingt für die repräsentative Sparte der Demokratie. Ich glaube, es erzeugt Legitimität für staatliches Handeln und für die Demokratie insgesamt. Aber ich glaube nicht, dass aufgrund einer Volksabstimmung, eines Volksabstimmungsergebnisses jetzt die Legitimität des Parlaments oder der Regierung gesteigert wird. Weil die Leute sind ja immer noch der Meinung, dass die entweder illegitim sind oder im eigenen Interesse handeln.
Ja, aber eine einzelne Entscheidung kann man absichern. Ich meine, es kann auch in beide Richtungen gehen. Aber zum Beispiel beim Brexit hat man dann ja bis zuletzt gesagt, ja, aber das ist jetzt der Wille des Volkes. Weswegen man auch übrigens ja keine zweite Befragung machen wollte oder keine zweite Abstimmung machen wollte. Aber es ist zumindest dann hat man eine Entscheidung, die als solche nicht mehr groß oder nur sehr schwer hinterfragt werden, was natürlich auch in beide Richtungen gehen kann, aber man hat dann zumindest gewisse Schritte abgesichert oder eben EU-Beitritt. Da haben dann die Leute zugestimmt und jetzt könnte man natürlich die demokratische Frage stellen, was heißt das 20 Jahre später, ja, noch länger später, wenn das nachkommende Generationen bindet, das ist natürlich dann die Metadiskussion, aber grundsätzlich hat man damit einen großen Schritt und da hat man wirklich das direktdemokratische Gütesiegel drauf.
Ja, aber die Frage ist, ob man den Leuten dann auch das liefern kann, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die Legitimität durch die Brexit-Abstimmung nicht wirklich gestiegen ist, weil die Leute sich einfach verarscht fühlen. Zumindest ein Gutteil derjenigen, die für den Austritt gestimmt haben. Und wenn ich mir jetzt andere Volksabstimmungen auf internationaler Ebene anschaue, wie oft haben sie in Puerto Rico abgestimmt, ob sie jetzt ein US-Bundesstaat sein wollen oder nicht. Zuletzt haben sie wieder dafür gestimmt, aber das kann Puerto Rico selber nicht bestimmen. Das frustriert die Leute ja auch, wenn sie über irgendwelche Dinge abstimmen, die dann entweder nicht kommen oder ganz anders, als das eigentlich versprochen wurde. Also nicht jede Abstimmung.
Neukaledonien wiederum hat mehrmals darüber abgestimmt, ob man völlig unabhängig sein möchte und die haben wiederum dagegen gestimmt, weil sie sagen, es ist besser, wenn man da unter dem Schutzschirm der Franzosen steht.
Ja, aber die haben ausgemacht, glaube ich, dass sie 3 Abstimmungen machen und davon sind jetzt, glaube ich, 1 oder 2 über die Bühne gegangen. Also da ist halt auch wieder die Frage, warum stimme ich 3-mal ab in irgendwelchen unten zeitlichen Abständen?
2 gab es jedenfalls schon, ja.
Ja, also, und das soll ja Volksabstimmung können ja auch Tür und Tor öffnen, denken wir an Schottland. Oder? Die haben jetzt einmal abgestimmt, jetzt haben sie natürlich ein gutes Argument für, warum jetzt und nicht in Zukunft auch noch einmal. Ne?
Dafür könnte man wiederum sagen, es hat also, sich verändert.
Die Frage, damals, ob man mit einer Volksabstimmung wirklich alles setteln kann.
Ja, aber wiederum in Schottland war die Abstimmung zu einem Zeitpunkt, als man noch ohnehin Teil der Europäischen Union war, dass sich jetzt durch den Austritt der Europäischen Union wieder alles komplett geändert hat, man jetzt sagt, jetzt gibt es wieder einen Anreiz, zu sagen, man möchte unabhängig sein und dann als unabhängiger Staat zur EU beitreten, das ändert dann wieder. Also es gibt dann schon noch einen fundamentalen Wandel der Umstände, Fundamental Change of Circumstances, wie es Artikel 62 der Wiener Vertragsrechtskonvention sagt, um das auch aufs Politische umzumünzen. Aber ich sehe schon, wir kommen da insofern auf keinen grünen Zweig, weil wie so oft im Leben und wie zum Leidwesen unseres ehemaligen Chefs, gibt's halt ein So-Sehen und So-Sehen. Und ich merke, und vielleicht ist es jetzt auch schon der Punkt.
Das muss man differenziert betrachten.
Ja, vielleicht ist das der Punkt, wo es wirklich kein allgemeines, wo es keine allgemeine Conclusio geben kann, weil es eben Vorteile hat, die ich sehe, eben mit der Absicherung, der Erhöhung der Legitimität, die Nachteile, die du betonst, Polarisierung, Emotionalität und dann eben auch die Frage, was liefert man danach, Enttäuschung, ja, also, du hast mich ein bisschen von dir überzeugt, vielleicht habe ich ja auch dich zumindest ein bisschen dazu gebracht, dass du siehst, naja, vielleicht macht es ab und an oder hat es ab und an ja auch ein bisschen Sinn.
Ich bin ja Vorarlberger, wie könnte ich vollkommen gegen direkte Demokratie sein?
Das ist ein schönes Schlusswort. Hast du noch was dem Schlusswort zuzufügen? Wenn nicht, dann, ich habe ja gemerkt,
nein,
du hast
jetzt... Nein, nur liebe Grüße an dich und alle Zuhörer und Ihnen.
Die wünsche ich auch. Wir freuen uns über Feedback jedweder Art, ums Bewerten der heutigen Folge, Teilen der heutigen Folge. Ja, das Bewerten macht was aus, weil dann kommt es höher, glaube ich, bei Apple Podcasts in den Charts. Ich glaube, die Charts gibt es eh nur für die, die selber Podcasts machen, aber sie zahlen auch nicht die Miete, aber natürlich freut man sich, wenn man da nach oben kommt und dann eben vielleicht auch eher zusätzlichen Hörern und Hörerinnen angezeigt wird. Deswegen halt auch heute der Verweis, auch Bewertungen auf Apple Podcasts, wenn das für die das möglich ist, freut man sich auch immer. Gut, dann wünsche ich, je nachdem, wie spät es bei euch da draußen ist, schönen restlichen Abend. Bei uns gerade ist es jetzt beginnender Abend. Der Moritz kriegt jetzt bald sein Essen, habe ich mitbekommen während der Aufnahme.
Meine Frau kriegt ein Essen, ob ich auch eins kriege, weiß ich nicht. Wir werden sehen.
Gut, also einen schönen Abend oder eben schönen startenden Tag, schönen Rest vom Tag und ein Servus aus Wien.
Und Bussi Papa.
Aus Vorarlberg.
Ja, aus Vorarlberg.